Wir machen heute weiter in dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8 bis 12. Ein wichtiges Thema für uns, weil Petrus hört auf mit dem Abschnitt, den er angefangen hat in Kapitel 2, Vers 12, gehorsam zu sein verschiedenen Personen und Organisationen gegenüber. Und jetzt geht er eben darauf ein, wie man allgemein miteinander umgehen soll. Und die große Frage, die wir uns immer wieder stellen, warum können wir nicht miteinander auskommen? Das ist die große Frage, selbst als Christen. Wieso können wir nicht miteinander auskommen? 1971 hat John Lennon ein Lied geschrieben, was viele kennen. Und in dem Lied ist ein Absatz, eine Strophe. Da sagt er, stell dir all die Menschen vor, die das Leben in Frieden leben. Du magst sagen, ich bin ein Träumer. Aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, du wirst eines Tages zu uns stoßen und die Welt wird eins sein. Stell dir vor, keine Besitztümer. Ich frage mich, ob du das kannst. Keine Notwendigkeit für Gier und Hunger. Eine Bruderschaft der Menschen. Stell dir vor, alle Menschen, die sich die ganze Welt teilen. Absurd. Wir wissen, dass es absurd ist. Das ist nicht möglich. Wenigstens nicht in diesem Zustand, in dem wir leben, in der Welt, in der wir sind, wo der Feind, der Widersacher die Macht über die Welt hat. Wir wissen, dass es mehr Kriege, mehr Unruhen, mehr Unzufriedenheit in der Welt gibt denn je zuvor. Aber immerhin, John Lennon, einer, der nicht gläubig ist, hat das vor 50 Jahren geschrieben und der Text geht noch weiter. Vieles davon würde ich nicht wiedergeben, weil das nicht dem entspricht, was wir verstehen, wie die Welt funktioniert. Aber warum können wir uns nicht allein alle miteinander, warum können wir nicht miteinander auskommen? Woran liegt das? Warum gibt es Uneinigkeit, Disharmonie, Zwietracht, Unstimmigkeiten, Konflikt, Kritik und so viel mehr? Warum gibt es das? Warum spalten sich manche Gemeinden, zerbrechen Ehen, streiten sich Familien, spalten sich Christen und haben Menschen Probleme in ihren Beziehungen? Das ist ein Riesenthema in der Seelsorge. Wir befassen uns nur damit in der Seelsorge teilweise. Ein wichtiges Buch, was ich immer wieder Leuten aufgebe zu lesen, Beziehung, über ein Buch über Beziehung, heißt auf Englisch Beziehung A Mess Worth Making. Im Deutschen hört sich das ein bisschen anders an. Warum können wir uns alle nicht miteinander auskommen? Warum kommen wir nicht miteinander aus? Am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Schule, im Haus, in der Ehe. Woran liegt das? Die Antwort ist, weil wir 1. Petrus 3, 8 bis 12 nicht umgesetzt haben. Weil wir 1. Petrus 3, Vers 8 in unserem Leben nicht umgesetzt haben. Schlagt mal eure Bibeln auf zu dem Kapitel 1. Petrus 3. Kapitel 3 auf, und während ihr das tut, möchte ich, dass ihr euch ein letztes Mal überlegt, was euer letzter Konflikt war, den ihr selber hattet. Überlegt mal, was für ein habt, könnt ihr euch noch daran erinnern? Ein Konflikt, den ihr hattet, entweder mit irgendjemandem, Familienmitglied, Ehepartner, ein Freund, anderen Familien, einer Großfamilie vielleicht, einem Leiter, ein Lehrer, ein Mitschüler oder selbst Mitarbeiter bei der Arbeit. Könnt ihr euch noch an diesen Konflikt erinnern? Vielleicht war es eine verletzende Bemerkung, die ein Ärger hervorgerufen hat, ein Streit, der noch nicht beglichen ist, eine Haltung, die peinlich oder unsensibel war. Manchmal, wie man das nennt, mit der Tür ins Haus fällt oder Dinge getan hat, die man am Ende wünschte, ich hätte sie nie gesagt, ich hätte sie nie getan. Was immer es war, nimm dieses spezifische Konflikt, stelle ihn heute unter die Autorität von Gottes Wort, filter diesen Ärger oder diese Auseinandersetzung durch Gottes Wahrheit und messe alles an der absoluten Wahrheit von Gottes Wort. Lasst uns den Abschnitt mal zusammen lesen, was Petrus hier sagt. Er sagt in 1. Petrus, Kapitel 3, Verse 8 bis 12, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, von bruderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergelte nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segne, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf die ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir diesen Gottesdienst anbefehlen, diese Predigt dir anbefehlen. Wir möchten dir dein Wort, wirklich hören, was dein Wort uns zu sagen hat und es auf unser eigenes Leben anwenden. Wir wissen, dass dein Wort genügsam ist und so möchten wir auch von dir lernen. Wir danken dir für deine gute, große Güte und Gnade, von der wir auch gerade gehört und gesungen haben und bitten um deinen Segen, Herr. Amen. Was du gerade gelesen hast, ist lebensverändert, wenn du dich darauf einlässt. Es ist lebensverändert. Der Abschnitt kann deine Beziehung verändern, wenn du deine alten Gewohnheiten über Bord wirfst und dich auf den Geist Gottes verlässt, während du dem Wort Gottes folgst. Oft denken wir, ja, das ist ja schön und gut, was du da sagst, aber ja, dieses Aber muss nicht sein. Dieser Abschnitt gibt dir die Regeln für eine Ehe, deine Freunde und auch den Umgang mit Ungläubigen vor, wie du mit Problemen fertig werden sollst, wie du ein Zeugnis Christi werden kannst, wie deine Beziehung zu anderen Menschen, wie du sie ausrichten kannst. Dieser Abschnitt ist ein klarer Indikator für echte biblische Reife, wenn du das machst, wenn du dich darum umsetzt. Also ich möchte euch wirklich ans Herz legen, nicht nur diese Worte hier zu lesen, sondern auch wirklich zu verstehen, was bedeutet das für mich ganz persönlich. Lass uns mal daran erinnern, dass Jesus für meine und deine Sünden gestorben ist, damit normale Beziehungskonflikte überwunden werden können. Er ist gestorben und wir werden heute das Abendmahl nehmen. Er ist deshalb gestorben, damit eure Beziehungskonflikte überwunden werden können. Er hat das überwunden. Weil die Menschen verdorben und von ihren Sünden versklavt sind und weil Christen immer noch mit ihrem Leib kämpfen, ist ein Konflikt unvermeidlich, auch als Christ und auch gerade unter anderen Christen. Also die Sache ist, wir werden immer Konflikte haben, aber wir haben die Mittel, diesen Konflikten richtig zu begegnen. Zum Beispiel Paulus war konfrontiert durch den großen Apostel Petrus in Galater. Hatten die eine Konfrontation. Das hat es auch gegeben, selbst unter den Aposteln. Paulus mit Barnabas hatte einen Konflikt über Johannes Markus in Apostelgeschichte 15. Diese Konflikte hat es gegeben. Euodia und Syntyche brauchten Timotheus, der ihnen hilft, in Harmonie miteinander zu leben. Wir sehen das in der Bibel, das ist also nicht etwas, was nicht existiert. Und du wirst mit anderen Christen kämpfen und sogar wahrscheinlich einige mit mir. Sie werden Konflikte mit mir haben. Du wirst in deiner Ehe streiten, mit deinen Kindern streiten, mit deinem Chef kämpfen, mit deinen Lehrer dich raufen oder sich auseinandersetzen, deinen Vorgesetzten widerstehen und sogar mit Gläubigen zanken. Das ist normal. Das passiert. Aber es muss nicht sein. Und es muss nicht sein, dass das Ende ist, dieser Sachen. Deshalb gibt das Neue Testament eben uns die Mittel, wie wir gegen solche Spaltung vorgehen, wie wir gegen solche Trennung vorgehen können. Und es ist falsch zu sagen, ich mache meine Augen zu, ich höre nicht zu, ich bin einfach passiv und lässt das einfach an dir vorbeigehen und sagst, ach, ich mache nichts, an mir liegt es nicht. Nein, die Bibel fordert jeden von uns auf, aktiv an der Einheit zu arbeiten und Frieden zu stiften. Wir haben Frieden in Jesus Christus, aber wir müssen auf ihn hören und wir müssen sein Wort ernst nehmen. Wir können nicht einfach nur sagen, ah, ich bin ja ein Christ, alles muss in Ordnung sein. Epheser 4, Vers 3 sagt, wir sollen eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Buchstäblich bis zur Erschöpfung arbeiten, um die Einheit zu bewahren, heißt das. Epheser 4, Vers 3. Johannes 17, Vers 21, einer meiner Lieblingsstellen. Jesus betet hier, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie eins seien, damit die Welt glaubt. Hört ihr das? Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Warum, woran erkennt die Welt überhaupt Christus? An uns, wie wir uns untereinander verhalten. 1. Korinther 1, Vers 10. Damals, ihr wisst, dass die Gemeinde in Korinth gespalten war. Aber Folgendes schreibt Paulus. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch sei oder zulasse, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in denselben Überzeugungen. Und dann gibt es andere Stellen, die wir in Philipper lesen, Philipper 2, Vers 5 bis 8 und andere. All diese Tatsachen, dass Christus Mensch wurde und sich am Kreuz für unsere Sünden opferte, wird von uns und den großen Apostel benutzt, um die Philipper in Philipper 2 zu motivieren, Einheit miteinander zu haben. Paulus hat die Philipper darauf hingewiesen, Einheit kannst du haben, wenn du auf den Herrn guckst. Er ist gekommen, damit wir diese Einheit haben. Und diese Einheit und Harmonie, die wir in der Gottheit selbst sehen, soll unser Vorbild sein. Jedes Mal, wenn du einen Konflikt nachgibst und ihn ungelöst lässt, machst du Gottes Charakter schlecht und beschmutzt seine Herrlichkeit. Nochmal. Jedes Mal, wenn du einen Konflikt nachgibst und ihn ungelöst lässt, machst du Gottes Charakter schlecht und beschmutzt seine Herrlichkeit. Warum? Weil du ein Christ bist, weil du Christus widerspiegeln sollst. Ihr versteht, was das bedeutet. Du kannst nicht passiv bleiben. Und Konflikte wissen wir, dass sie normal sind. Deshalb ist das so wichtig, dass wir diesen Abschnitt richtig verstehen, weil wir das anwenden sollen. Uneinigkeit, Disharmonie, Zwietracht sind nicht das Ergebnis unserer Umstände oder Situation, sondern das Ergebnis unserer eigenen Sünden. Es sind nicht die Dinge, die von außen an uns rankommen, Konflikte verursachen, sondern deine Sünde, dein Inneres, dein Herzen. Oft bekommst du etwas, was du nicht haben willst und darüber bist du sauer. Oder das Umgekehrte, du kriegst etwas, was du haben willst und darüber bist du sauer. Und sei das Beziehung, wie, was auch immer das sei. Jakobus spricht davon und Jakobus macht uns in Jakobus 4, Vers 1 und 2 darauf aufmerksam. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Probleme verursachen Konflikte. Und in Markus 7, Vers 20 bis 23 sagt Jesus selber, das kommt aus eurem Herzen. Also, wie gehen wir damit um? Was machen wir jetzt? Erinnere dich, womit die Zuhörer von Petrus gekämpft hatten. Mit den Anfängen der Verfolgung, dem Leid und den Angriffen gegen sie. So sagt Petrus in Kapitel 1 und 2, dass sie sich an ihren Erlösung erinnern sollen, was Gott für sie getan hat, was sie nicht selbst tun konnten. Das hat er in den ersten zwei Kapitel gesagt. Er hat denen klar gemacht, ihr seid erlöst, ihr habt ein Reichtum in Jesus Christus. Das ist der einzige Weg, wie du inmitten einer Verfolgung fest an Gottes Gnade oder in Gottes Gnade feststehen kann, dass du erinnert wirst daran, dass du ein Christ bist, der begnadigt ist. Und es ist die Tatsache, dass Gott selbst für deine Sünden sterben musste. Auch nochmal, heute, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen. Das hält dich in der Beziehung demütig. Wenn du dich daran erinnerst, Gott hat etwas für mich gemacht, deshalb bin ich hier. Dann in Kapitel 2 und 3, um fest in der Gnade zu stehen, sagt Petrus uns, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Und da steht der ungerechten Regierung sogar in 2 Vers 13, den ungerechten Herren 2 Vers 18, sogar gegenüber den unerlösten Ehemännern, ihr Frauen, Verse 3, Vers 1 bis 6. Und diese Art von Demut ist der einzige Weg, um in einer Gesellschaft, in die ihre Sünden der Sünde tot sind, weiterzukommen. Wir leben in einer Welt, die kaputt ist. Ihr braucht nur die Nachrichten ansehen. Ihr braucht nur hören, was ist. Und mal, wenn ihr rumreist, in andere Länder kommt, dann seht ihr, wie verheerend das ist. Wir haben noch die Gnade in Deutschland, weil wir aus einem Reformationsland kommen, da das, wo das Evangelium noch irgendwo da war. Aber es gibt viele Länder, wo das überhaupt nicht ist und die Leute nur unter Druck leben, unter Verfolgung und Schwierigkeiten. In diesen ersten Versen, Verse 8 bis 12, schließt Paulus seine Anweisung zur Unterordnung ab mit einer zusammenfassenden Ermahnung dafür, wie man miteinander zusammenlebt. Also darum geht das hier an erster Stelle. Es geht hier an erster Stelle darauf, wie wir miteinander zusammenleben. Wie mache ich das also? Wie können wir alle miteinander auskommen? Wie könnt ihr Konflikte vermeiden, die Einheit bewahren und die Einheit nicht nur bewahren, sondern die Einheit genießen? Die beste Zeit. Freude zu haben. Als Christ könnt ihr immer euch freuen, immer dankbar sein über alle diese Sachen, weil ihr versteht, warum die Sachen da sind. Wir gucken nicht auf das, dass das das Endresultat ist. Das ist nur die Frucht dessen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben und der uns versorgt. Petrus gibt uns hier zwei wichtige Wahrheiten, Punkte, die voller Wahrheiten stecken, um euch zu helfen, mit anderen auszukommen, auch wenn sie unserer Gesellschaft gegen die Gemeinde und gegen Christus allgemein sind. Petrus sagt dir zunächst, was du tun sollst, um mit anderen auszukommen. Was sollen wir tun, um mit anderen auszukommen? Durch die Verpflichtung, die du eingehst und die Richtlinien, die du befolgst, wirst du diese Sachen meistern können. Das Erste, das richtige Verhalten, um miteinander auszukommen, sehen wir in Verse 8 und 9. In Verse 8 und 9, endlich aber seid alle gleichgesinnt und mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Also mach keinen Fehler, es gibt Dinge, die du tun musst. Wie gesagt, es ist ein aktives Handeln. Es ist ein aktives Handeln. Ich habe nur mal ein paar Sachen aufgeschrieben, um das Gegensätzliche zu zeigen, was bedeutet, wenn du dich gegensätzlich verhältst, was das für Resultat hat. Lass deine Emotionen hochkochen, sodass du in einer explosiven Gemütsverfassung bist. Lass sie einfach hochkochen. Mal sehen, was passiert. Zweitens, geh davon aus, dass du alle Fakten kennst, völlig im Recht bist. Erzähle allen anderen von dem Konflikt, außer der Person, mit der du den Konflikt hast. Mal sehen, was passiert. Das sind alles negative Sachen. Ich will nicht sagen, dass ihr das hier machen könnt. Aber einfach nur mal das hervorzuheben, wie wichtig es ist, richtig zu handeln. Konzentriere dich nicht auf die Fehler der anderen Person. Konzentriere dich auf die Fehler der anderen Person. Mache ihr so viele Vorwürfe wie möglich und hebe deren Schwächen hervor, um den Eindruck zu erwecken, dass er geistlich instabil ist. Fünftens, beurteile die Motive der beleidigten Partei und verfolge alle Möglichkeiten, wie die Vergangenheit andere beleidigt wurden. Steige den Konflikt immer durch Schwarz-Weiß-Denken hervor, dass immer richtig und nie falsch ist. Dränge auf den totalen Sieg und bedingungslose Kapitulation des anderen. Und als Letztes, wenn sie persönlich angegriffen werden, schieben sie die Schuld auf den anderen und übernehmen sie keinerlei Verantwortung in dem Streit, denn sie haben ja keine Verantwortung und wir haben keine Verantwortung. Das ist genau das, was wir nicht tun wollen und tun sollen. Das ist, was Petrus sagt, uns ist was genau das Entgegengesetzte. Wir sollen miteinander auskommen. Wir sollen gewisse Verpflichtungen annehmen. Und er sagt, seid alle gleichgesinnt, mitfühlend. Jegliche Uneinigkeit, die du erlebst, kommt von dem Fehlen einer dieser Charaktereigenschaften. Wenn wir also das nicht sind, wenn wir nicht gleichgesinnt sind, mitfühlend sind, brüderliche Liebe haben, Barmherzigkeit oder Güte haben, dann liegt das nur daran, weil wir das nicht selber praktiziert haben. Und nochmal zur Erinnerung, Einheit ist unser Zeugnis in dieser Welt und die Welt beobachtet uns. Die Welt beobachtet uns. Gott ruft uns auf, andere an die erste Stelle zu stellen. Die Gemeinde ist am mächtigsten, einflussreichsten, wenn sie vereint in sich auftritt, wenn wir jetzt vereint auftreten, wenn wir zusammen ein Bild wiedergeben, eine Sprache sprechen, also nicht von der Sprache her, Englisch oder Deutsch, sondern eine Aussage haben und vereint sind, dann werden die Leute aufmerksam auf uns im Richtigen und werden in uns ein Zeugnis des Christus sehen. Wenn Christus sich demütigen konnte, um einen Menschen zu sich und ans Kreuz zu gehen, dann können wir auch uns selber demütigen. Und da ist die Frage, sind wir bereit dafür? Bist du bereit, bis zur Erschöpfung für die Einheit zu kämpfen? So, was ist das? Was bedeutet seid gleichgesinnt? Was bedeutet das eigentlich, seid gleichgesinnt? Bedeutet, dass wir alles gleich machen? Das Wort im Griechischen hat was mit Harmonie zu tun. In der Musik spielt die gleiche Melodie. Spielt die gleiche Melodie. Wie viele von euch haben mal in einer Band oder Orchester mitgespielt oder gerade was gesungen? Da geht es darum, dass man das Gleiche singt, eine Harmonie. Es wäre schwierig, wenn eine Trompete was anderes bläst, entgegengesetzt dem Orchester. Das würde richtig auffallen, das würde ziemlich dumm auffallen. Wie viele von euch haben mal in einer solchen Gruppe gesungen oder mitgemacht, der versteht, was es bedeutet, gleichgesinnt zu sein, eine harmonische Einheit zu bilden? Eine harmonische Einheit zu bilden. Verschiedene Stimmen und gleich verschiedene Instrumente, die aber alle die gleiche Melodie in der gleichen Tonart spielen. Das ist das Wichtige. Und das ist auch in der Gemeinde wichtig. Genauso verschiedene Instrumente und Stimmen völlig einzigartig klingen und bedeutet, Harmonie zu spielen, sich zu verpflichten, die zugewiesene Noten zu spielen, in der Tonart dem Dirigenten zu folgen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Das ist das Ziel. Um gemeinsam eine schöne Symphonie zu schaffen, müssen wir zusammen sein. In der Gemeinde, auf die Gemeinde bezogen, bedeutet das, wir haben ein Buch, eine Bibel, eine Wahrheit, eine Gemeinschaft im Herrn. Und die müssen wir wahren. Nicht um unseretwillen, sondern um seinetwillen. In der Gemeinde ist Harmonie, ist Gott der Dirigent und sein Wort sind die Noten, die wir zusammen in der Zusammenarbeit anwenden, um eine einheitliche Harmonie zu erreichen, die Gott verherrlicht. Okay? Wir wollen gemeinschaftlich Gott verherrlichen. Er guckt auf uns. Bedeutet das, dass wir alle die gleiche Haltung haben müssen? Ja, in gewisser Weise, wir sollen das gleiche Ziel und den gleichen Zweck widerspiegeln, aber es bedeutet nicht, dass wir uniform sind, dass wir alle das Gleiche machen. Noch bedeutet es einstimmig, beide hundertprozentig übereinzustimmen und Einstimmigkeit zu herrschen, also dass alles genau gleich ist. Es bedeutet nicht, dass alle die gleiche Geschmäcker, Gaben oder dergleichen haben, das wissen wir, sondern eine gemeinsame Denkweise haben wir. Wir denken, wir handeln nach Gott. Wir wissen, wonach wir ausgerichtet sind, nach dem Wort Gottes. Und unser Ziel ist, Gott zu verherrlichen an erster Stelle und die Menschen um uns zu lieben. Ihren Standpunkt zu vertreten, sich in die Lage versetzen, so zu denken, wie der andere ist, den anderen zu bevorzugen. Das bedeutet, wir sind nicht auf uns gerichtet, sondern auf den anderen gerichtet und auf Jesus Christus gerichtet. Außerdem musst du dich bemühen, dich daran zu erinnern, dass du Teil desselben Teams sind. Wir sind ein Team. Und dass wir auf derselben sind Seitekämpfen. Du arbeitest für denselben Meister, denselben Herrn und kämpfst gegen dieselben Feinde. Das müssen wir immer wieder erinnern. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Ich war gerade eine Zeit lang in der Türkei und in einer internationalen Gemeinde und da waren viele Leute vertreten von überall her. Und es ist interessant, wie wenig bereit sie waren, Leute über sich zu sprechen oder zu sagen, wer sie sind, weil die wollten auch nicht sagen, was sie da machten, weil sie einfach so daran interessiert waren, an der Einheit, ohne die Wahrheit leider, dass manchmal das auffiel, dass sie einfach nicht Konkretes sagen wollen. Und für uns, wir als Christen können was Konkretes sagen. Wir haben die Bibel, wir haben die Wahrheit, wir wissen, wo wir nachleben sollen. Eigentlich müssen wir alle ohne Probleme zusammenleben können und ein Zeugnis nach außen sein können. Aber manchmal machen wir uns selber dazu Feinden, indem wir etwas über den anderen negativ sagen, um besser dazustehen. Verpflichtet euch deshalb, eines Sinnes zu sein, wie es in Römer 12, Vers 16 heißt. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Das ist das, was die Bibel uns immer wieder ans Herz legt. Wir sollen auf den Herrn trauen und sein und ihn uns leiten lassen. Hör dir an, was Paulus zu den Philippern im Brief schrieb. In Philipper Kapitel 1, Vers 28 und 29. Nun führt euer Leben würdig dem Evangelium von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch, höre, dass ihr feststeht in einem Geist, einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise erschüttern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens ist, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Also was Paulus hier sagt, entscheide dich, eine Harmonie zu haben und deinen Blick auf den Herrn zu richten. Denn er hat uns das Evangelium gegeben. Das Evangelium ist eigentlich die Botschaft, die deutlich macht, dass wir eins sind. Seid alle mitfühlend, sagt er. Seid alle mitfühlend, das ist das Nächste, was er sagt. Dass wir dasselbe Gefühl teilen, ein Herz des Mitgefühls für einen anderen haben. Dass wir uns um den anderen kümmern. Tatsächlich beschreibt das Sympathien haben, Bereitschaft zu haben, sich in die Gefühle des anderen hineinzuversetzen und sie zu teilen und sie mit ihnen in Trauer und in Freude zu vereinen. Es bedeutet mit Lachen, mit Weinen. Und ihr kennt, was das bedeutet. Wenn Leute durch schwierige Zeiten durchgehen, dass wir an die Seite gehen können und das mitempfinden können und mit ihnen dastehen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Römer 12, Vers 15. Das ist das. Seid mitfühlend, seid nicht passiv. 1. Korinther 12, Vers 26 sagt Paulus, und wenn ein Glied leidet, so leidet alle Glieder mit. Erinnert uns daran, wir gehören zusammen. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Große Frage ist, machst du das? Bist du das? Freust du dich, wenn andere freuen? Wenn die toller, oder ist da irgendwie vielleicht Neid oder sowas? Wenn ich schon höre Neid, dann weiß ich ganz genau, da ist ein Problem. Weil das Denken anders ist. Freust du dich, wenn jemand sich freut? Wie gehst du mit anderen um, mit denen, die in Konflikt geraten sind? Fühlen wir das? Wie kannst du darauf reagieren? Wie kannst du positiv darauf reagieren? Menschen, die echtes Mitgefühl haben, sagen im Allgemeinen nicht, ich weiß, wie du dich fühlst. Da du weißt, wie wenig hilfreich es ist, wenn jemand sowas sagt, ich weiß, wie du dich fühlst, wahres Mitgefühl ist ein stilles, intensives Art des Dabeiseins, anderen zu dienen. Du weißt, ich weiß nie, wie jemand sich fühlt. Ich kann es ahnen, weil ich ähnliche Situationen mal erlebt habe, aber ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Aber was ich machen kann, ich kann meine Hand um deine Schultern legen und sagen, hey, Bruder, ich kann für dich beten. Ich verstehe, du hast einen Verlust erlebt. Darf ich für dich beten? Darf ich mit dir weinen? Darf ich mit dir lachen? Verpflichte dich, dass du das Gleiche fühlst, für ihre Schmerzen, wie sie da bist. Genau das hat Christus auch getan. Genau das hat Christus auch getan. Und dann heißt es, seid alle brüderlich. Seid alle brüderlich miteinander. Und das griechische Wort hier, brüderliche Liebe, heißt das eigentlich. Und was er damit meint, was Petrus damit meint, ist, dass wir eine Liebe haben, die einfach sich um die anderen kümmert. Behandelt sie wie eine enge Familie. Das ist etwas, die gehören zur engeren Familie. Das heißt nicht wirklich lieben, indem wir aufopfernd lieben. Darum geht das hier an erster Stelle nicht, sondern es ist eine Liebe, die sagt, wie eine enge Familie, die zusammengehört und sagt, ich liebe ihn so viel und ich kümmere mich um diese Person, weil sie mir nahe ist. Brüderliche Liebe bedeutet, dass mit Christus Freundlichkeit befreundet zu sein, mit denen, denen man nicht einverstanden ist, auch wenn sie eine Frau, Freund oder Verwandte ist, du willst auf sie eingehen. Auch wenn du nicht mit allem übereinstimmst, bist du bereit, auf sie einzugehen. Vergiss nicht, dass du dieses tatsächlich tust mit dem Sinn Christi. Also es ist wie eine enge Familie, denen gegenüberzustehen. Wenn du das allerdings nicht kannst, wenn du den nicht lieben kannst, der neben dir steht, wenn du also wirklich nicht sagen kannst, ich liebe ihn wie meine Familie, dann müssen wir uns die Frage stellen, kennst du den Herrn eigentlich? Das sagt 1. Petrus 4, Vers 20. Wenn du eine Abneigung gegen jemanden hast, und als Christ kann es sein, dass wir eine Abneigung haben. Vielleicht riecht eine Person besonders stark. Vielleicht ist sie, kulturell verstehen wir sie nicht. Vielleicht hat sie sich mir gegenüber falsch verhalten und ich bin enttäuscht worden. Aber dann ist immer die Frage, bin ich bereit, diesen extra Schritt zu gehen und sie trotzdem zu lieben, weil Gott sagt, ich soll sie lieben und weil der Herr sagt, wir sollen einander lieben. Und hört zu, was in 1. Johannes 4, Vers 20 steht. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, was sagt er da? So ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dessen Gebote haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ist nicht nur ein guter Vorschlag, sondern das ist das, was erwartet wird. Also, unser Ziel hier ist, wenn wir miteinander auskommen wollen, wenn wir miteinander zusammenleben wollen, dann müssen wir gleichgesinnt sein, mitfühlend sein, brüderliche Liebe haben und Barmherzigkeit haben. Barmherzigkeit haben, indem wir einfach für die anderen uns öffnen. Und Barmherzigkeit heißt eigentlich, ein weiches Herz zu haben. Ein weiches Herz zu haben. Es ist, als wenn du deine inneren Organe sind weich, die sind nicht verhärtet. Du hast nicht so, habt ihr das mal miterlebt, wenn ihr sauer seid auf etwas, dann verhärtet es euch, wärst du angespannt. Und er sagt, so soll es nicht sein. Du sollst barmherzig sein. Du sollst wirklich weich sein. Du sollst den anderen entgegenbringen. Und wisst ihr, dass man kann nicht streiten, wenn einer nicht streiten will? Und wenn du nicht streiten willst, dann wärst du auch diese, und einfach sagen, ich will diese Person lieben. Es geht nicht um, ob sie liebenswert ist. Es geht um eine Entscheidung, die du treffen musst. Damit du mit dieser Person und damit wir miteinander leben können, damit du mit dieser Person auskommst. Du sollst also eine Einstellung haben, die bedeutet, dass du eine gewisse Zärtlichkeit hast. Sei aber, Epheser 4, Vers 32 drückt das so aus, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Diese Perspektive wieder auf Christus gerichtet. Empfinde Mitleid mit ihnen. Hab einfach ein Herz mit ihnen, für sie. In Matthäus 9, Vers 36 sagt er Folgendes, als er die Volksmenge sah, Jesus, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und verschmäht waren, oder vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Jesus war unter den Menschen, sah die Menschen und hatte Mitleid mit ihnen. So sollten wir sein. Wir sollten, anstatt sie zu verurteilen, sollten wir auf sie zugehen und sagen, wow, sie brauchen die Hilfe. Ich weiß, wie man zum Beispiel durch andere Kulturen, wie man oft als Ausländer andere Kulturen nicht richtig versteht und oft sich gegen sie verschließt und das Negative sieht anstatt das Positive oder nicht erkennt, zum Beispiel, wo ich jetzt in den muslimischen Ländern war oder Land war, da habe ich auch, das ist ganz einfach, Leute zu verurteilen, anstatt zu sagen, die tun mir ein gewisses Mitgefühl haben, weil sie haben keine Gnade, sie kennen keine Gnade, sie kennen das Evangelium nicht. Sie leiden konstant, sie wissen nicht, wo sie hingehen sollen mit ihrer Schuld. Sie denken, sie können die Schuld bezahlen und sie können die nicht bezahlen. Die sind verurteilt, diese Personen. Und das wissen sie gar nicht. Du weißt es, du kannst auf sie zugehen, du kannst ihnen diese Gnade geben, indem du einfach Jesus Christus widerspiegelst in dein Leben. Und eine Person, mit der ich Kontakt hatte, hat genau das gemacht. Der arbeitet als englischer Lehrer in einer Imamschule, interessanterweise, ist ein Christ. Und durch das Zeugnis, von 5 Jahre hat er gearbeitet. Und durch sein Zeugnis seiner Familie und ihm selber ist ein Ehepaar zum Glauben gekommen. Nur durch sein Zeugnis. Immer ein Zeugnis gewesen. Und durch ihn sind 40 andere Leute zum Glauben gekommen, seine Familie. Ich sage nur, das ist, weil er barmherzig war. Er hat sich nicht denen gegenüber verschlossen. Ich kann immer viele Probleme finden mit anderen Personen und kann die alle gleich zerpflücken in der Luft. Aber das will ich nicht tun. Das sollen wir nicht tun, weil Jesus hat das nicht mit mir gemacht. Er hat Barmherzigkeit mir gegenüber gezeigt. Und so eine Barmherzigkeit, dass ich ewiges Leben habe, neues Leben habe. Nicht nur, dass wir richtig denken, fühlen sollen und richtig reagieren sollen, sondern gleichzeitig, wir sollen auch gütig sein, sagt er. Wir sollen auch gütig sein. Ein demütigen Geist, das bedeutet, einen demütigen Geist zu haben, niedrig zu sein, sich den Gedanken, in Gedanken zu erniedrigen oder verneigen. Seine Anerkennung einer Unzulänglichkeit und die überragende Genügsamkeit in Gottes Geist und seinem Wort. Das Wort demütig im Geist bedeutet, dass du glaubst, du kannst es nicht, aber Gott kann es. Das ist, du glaubst, du kannst es nicht, aber Gott kann es. Das ist demütig sein. Das hat nichts mit ich weiß schon zu tun, sondern es ist Gott weiß. Das bedeutet, dass du zugibst, wenn du dich geirrt hast, dass du keine Ausrede suchst, dass du nicht dich rühmst oder prahlst, dass du nicht dogmatisch bist, wenn es um deine Meinung geht. Deine Meinung kann ebenfalls sein. Und dass du ein gewisses Maß an Unwissenheit über andere hast, da du ihr Herz nie ganz kennen wirst. Du gestehst dir das ein und deshalb bist du demütig. Du bist ein vergebender Sünder, das weißt du, der immer noch mit dem Fleisch kämpft. Und du weißt, dass der andere ergebene Sünder auch ein ergebener Sünder ist, die immer noch mit dem Fleisch kämpfen und zu kämpfen haben. Also behandelst du ihn in einer gegenseitigen Demut. Ein Sünder hilft den anderen Sünder und mit Bewusstsein. Du kannst dich tatsächlich anderen unterordnen, auch wenn sie Sünder sind, weil du selbst auch ein Sünder von Gott vertraust, dass er dich anleitet in seine Autorität. Das ist einen demütigen Geist zu haben. Das ist eine Einstellung, wie man mit anderen umgehen kann. Immer wenn es einen ungelösten Konflikt zwischen dir und einem anderen Christen gibt, dann fehlt es an einem dieser 5 Punkte. Entweder bist du nicht gleichgesinnt, nicht mitfühlend, nicht brüderliche Liebe und nicht barmherzig oder nicht gütig. Diese ganzen Dinge müssen wir wahrnehmen. Ich merke, dass mir die Zeit weggeht, fliegt. Ich habe noch ziemlich viele Punkte. Ich glaube, ich mache eine zweite Predigt. Der Punkt ist für uns, dass wir Jesus Christus mit unserem eigenen Leben widerspiegeln sollen vor der Welt und unter uns als Christen auch. Und hier geht das natürlich, die Beziehung auch an erster Stelle auch unter Christen, weil er sagt, er von Brüdern spricht. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, brüderliche Liebe. Wir dürfen, wir müssen uns darauf konzentrieren, wie wir die anderen lieben und ihnen entgegenstehen können und ihnen helfen können. Aber neben dem richtigen Miteinander brauchen wir auch Richtlinien. Also nicht nur, dass wir das Richtige fühlen und tun, sondern es gibt auch gewisse Sachen, die wir, es gibt gewisse Sachen, die wir tun müssen und die wir tun sollen. Und das sehen wir in Vers 9. Vergelte nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern gegenteilig segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu ererben. Ganz einfaches Prinzip. Ihr sollt nicht auf Böses mit Bösen reagieren. Ihr sollt genau das Interessante ist, wenn jemand böse ist, dann sollt ihr euch überlegen, wie könnt ihr gut sein? Wie könnt ihr das entgegengesetzte Positive tun? Das ist das christliche Denken. Ist total kontra der Welt, alles, was wir erleben. Wenn jemand etwas falsch macht dir gegenüber, dann überlegst du, was du richtig machen kannst, um ein Zeugnis Jesus Christi zu sein. Wann hat Christus, kriegt er die größte Ehre? Wann kriegt Christus die größte Ehre? Wenn ihr euch so verhaltet wie Christus in einer unmöglichen Welt, die dich verurteilt. Die haben ihn ans Kreuz gelangt und er hat noch für die gebetet. Am Kreuz hat er noch für die gebetet. Denn sie wussten nicht, was sie tun. Und das ist genau die Haltung, die wir haben. Die ist unmöglich schwer. Aber wir können das durchhalten und wir können das tun, weil Gott uns die Macht dazu und die Kraft dazu gegeben hat, durch deinen Geist und sein Wort. Wir können uns richtig verhalten. Wir können richtig reagieren. Wir können segnen. Und wir können ein Segen sein, die uns entgegenstehen. Ich werde jetzt ganz kurz doch nur euch herausfordern. Überlegt euch selber, wie ihr in einer Situation ein Zeugnis ablegen könnt für Jesus Christus, wo ihr eigentlich euch verteidigen würdet, wo ihr eigentlich euch rechtfertigen wollt, wo ihr denkt, ich habe ein gewisses Recht. Und wo ihr sagt, nein, es geht nicht darum, sondern es geht darum, Jesus groß zu machen und ihn zu verherrlichen. Gott fordert uns heraus, dass wir Einheit haben, dass wir eins sind, dass wir ein Zeugnis abgeben als Gemeinde, als Eckstein-Gemeinde. Er fordert uns heraus, dass wir tatsächliche Frucht in unseren Familien hervorbringen, die ewiglich sind in unserer Gemeinde, dass wir wirklich christliche Freude, Frieden und all diese Dinge hervorbringen. Das ist was die frühere Gemeinde, die Apostelgeschichten hatten. Und das war das Zeugnis nach außen. Denn sie hatten alles gemeinsam. Die haben sich so verhalten, dass die Welt aufmerksam wurde. Die Frage ist, wird die Welt auf uns aufmerksam? Nicht aufgrund von den vielen Leuten, nicht mal aufgrund von der Predigt. Darum geht das nicht. Aber wie wir uns anders verhalten, so anders verhalten in dieser Welt, dass wir so auffallen, dass die Leute sagen, ich will verstehen, was ist da los? Warum verteidigen sie sich nicht, sondern segnen sie sich noch, segnen sie uns noch, anstatt und verkündigen sie Jesus Christus und erklären sie durch ihr eigenes Leben, dass sie bereit sind, für das Evangelium zu leiden. Lass mich beten und dann können wir das Abendmahl feiern. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke dir für deine große Güte. Danke dir, dass du uns Leben gegeben hast und ein Leben gegeben hast, das durch Segen ja, gesegnet ist. Gesegnet ist durch die Wahrheit, gesegnet ist durch viele, viele geistlichen Gaben, gesegnet ist durch Gemeinschaft, die wir miteinander haben, aber auch gesegnet ist dadurch, dass wir dir folgen dürfen, dass du uns die Kraft gegeben hast, in Gottesfurcht zu wandeln. Und Herr, das hat Petrus immer wieder betont in seinen Briefen, dass trotz der Verfolgung, die die Christen miterlebt haben, durften sie und konnten sie ein Wahnsinnszeugnis sein, gerade deshalb, weil sie sich so verhalten haben, wie Christus es von ihnen verlangt hat und ihnen Kraft dazu gegeben hat. Sie waren eben demütig, sie waren eben mitfühlend und liebend und haben ihr Leben hingegeben, um ein Zeugnis zu sein und haben nicht auf sich selbst geachtet. Herr, gib uns die Kraft, das zu erkennen, gib uns die Kraft, das wirklich umzusetzen und gib uns einfach einen Blick für die verlorene Welt, dass wir sie erreichen mit dem Evangelium, das in Wort und Tat offenbart. Amen.